Hallo und herzlich willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt, Trainer, Seminarleiter und Ausbilder in Regensburg. Heute möchte ich dich einladen, gemeinsam auf ein Thema zu schauen, das oft übersehen wird, obwohl es uns alle betrifft. Trauer. Und zwar nicht nur die Trauer, die wir empfinden, wenn ein geliebter Mensch stirbt, sondern die vielen Formen von Trauer, die sich im Alltag verstecken, in Verlusten, die von außen manchmal unsichtbar sind, aber innerlich etwas in Bewegung bringen. Trauer zeigt sich, wenn Beziehungen sich verändern, wenn Träume zerbrechen oder wenn Lebensphasen ändern. Und oft klopft Trauer mit Gefühlen an, die wir lieber wegschieben. Schmerz, Unsicherheit, Schwere, Hilflosigkeit. Doch vielleicht sind gerade diese unangenehmen Gefühle eine Einladung, ein Hinweis darauf, dass etwas in uns gesehen werden will. Gewaltfreie Kommunikation ermutigt uns, den Schmerz weder aufzublähen noch zu dramatisieren, aber auch nicht zu umgehen, zu betäuben oder wegzudrücken. Stattdessen dürfen wir uns erlauben, einfach da zu sein mit dem, was ist. Ganz schlicht, ganz ehrlich. Und manchmal ist das schon genug. In diesem Ansatz bedeutet Trauer nicht Schwäche, sondern eine Brücke zur Lebendigkeit. Denn wer trauert, verbindet sich mit dem, was ihm am Herzen liegt. Trauer zuzulassen heißt, uns für uns selbst zu öffnen. Und wenn wir uns öffnen, kann etwas Neues entstehen. Klarheit, Verbindung, Mitgefühl. Für uns und für andere. Wenn du mehr über Angebote von Günther Herold oder mir erfahren möchtest, schau gerne auf unsere Webseite vorbei. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Und nun zurücklehnen und zuhören. Ja, Günther, danke, dass du zur Verfügung stehst zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation und der Trauer begegnen. Und bevor wir starten, Vorgespräch auch so ein wenig, du sagst, Trauer ist ja nicht nur ein Verlust von einem Menschen, sondern auch ein Gefühl, was in verschiedensten Lebensbereichen eintreten kann. Wie würdest du denn Trauer definieren, so in einer Kurzform, sodass es für andere verständlich ist?
Also mein Slogan heißt ja Trennung, Schmerz und Trauerarbeit. Und eigentlich sind ja Schmerz und Trauer sehr eng beieinander. Das heißt, ich erlebe Schmerz, wenn ich mit der Situation, egal wie sie ist, nicht so glücklich bin. Und dann erlebe ich Schmerz. Und das bedeutet, im Prinzip ist das schon der Einstieg in die Trauer. Das heißt, es ist eine Bewusstheit, Trauer ist eine Bewusstheit darüber, dass ich gerade mit etwas unglücklich bin. Und das kann alles Mögliche sein. Und im weitesten Sinne ist es natürlich dieser Verlust von Personen oder von Lebenssituationen, Lebensumstände. Und wir nehmen, glaube ich, im Alltagsleben Trauer immer erst wahr, wenn es massiv wird. Ja, wenn jemand stirbt oder wenn ich einen Job verliere oder auch ein geliebtes Tier zu Tode kommt oder krank ist. Und ich habe neben die Seminare mit Marshall Rosenberg auch Sterbebegleitungsseminare gemacht. Und da gab es einen Trainer, Frank Ostaseski heißt der, der hat gesagt, immer wenn wir uns nicht um unseren Schmerz kümmern, setzen wir einen Stein in die Mauer um unser Herz herum. Immer wenn wir uns nicht um unseren Schmerz kümmern, setzen wir einen Stein in die Mauer um unser Herz herum. Und diesen Satz hat er sozusagen als Überschrift zu seinem Training in Trauerarbeit gebracht. Und da habe ich lernen dürfen, diesen Begriff Trauer wirklich schon in so zarte Nuancen zu bringen. Und ich komme ja aus der gewaltfreien Kommunikation und da gibt es ja diese Tiere, Giraffe und Wolf. Und über diesen Satz von Frank Ostaseski habe ich ein weiteres Tier entwickelt, nämlich die Ente. Und die Ente steht sinnbildlich dafür, dass ich gerade einen Frust, einen Schmerz erlebe und ihn wahrnehme. Also das, wo dann das Ende entstanden ist. Frank hat uns das als Aufgabe gegeben, das mal zu prüfen. Und da bin ich dann zufällig in ein Restaurant gegangen und da war Entebraten ausgeschrieben. Ente. Und ich liebe Entenbraten in allen möglichen Varianten. Und als ich die bestellt habe, hat der Kellner gesagt, oh, die ist jetzt aus. Die kriegst nicht. Kann ich Ihnen nicht bringen. Und es war ein Stich. Aua. Ja. Und da habe ich gelernt, dass es gilt, diesen Moment zu würdigen. Nicht zu schwelgen drin, nicht zu aufzublähen, aber ihn zu würdigen. Oh, ich habe mich darauf gefreut und diese Freude wird mir jetzt genommen oder nicht ermöglicht. Und das ist ein Aua und das ist ein Akzent von Trauer. Und die Qualität, die da drin steckt, ist, dass wir in eine größere Bewusstheit kommen für das, was uns im Leben begegnet. Wie gesagt, es geht nicht um Schwelgen, es geht nicht um Aufblähen, aber es geht um Wahrnehmen und Würdigen, dass da gerade was nicht passt. So, also Trauer beginnt bei mir bei diesem Moment der Wahrnehmung, das, was nicht passt, und findet natürlich seinen Gipfel in dem bewussten Betrauern von Lebensumständen, von Verlusten. Zumindest das, was mir wichtig war. Ja. Und es braucht seine Zeit. Und es braucht seine Aufmerksamkeit. Und diesen Prozess nenne ich Trauer.
Und klar, ich habe jetzt verstanden, wenn wir nicht trauern, also wenn wir darüber hinweggehen, was wir vielleicht bewerten als eine Kleinigkeit, dann ja, irgendwie muss es irgendwie gehen oder na ja, so schlimm, es geht schon weiter oder so schlimm ist es doch nicht oder irgendwas in der Richtung, was unser Kopf dann sagt, damit wir damit umgehen können. Und du sagst, wenn wir dann nicht uns die Zeit nehmen, hinzuschauen und hinzuspüren, also vom Gefühl her reingehen in dieses Trauer als Gefühl, traurig sein, dann ist die Gefahr, dass wir uns abkapseln von uns, tauber werden und härter.
Und nicht nur wir, also das ist natürlich ein Schlüssel, dass wir, wie du sagst, tauber werden oder härter werden, sondern dass wir das auch auf die anderen projizieren. Ja? Also wenn jetzt jemand kommt, ein bisschen aufgelöst und sagt, oh, meine Katze ist am Sterben, ich bin ganz traurig. Und wenn ich diese Arbeit nicht mache, wie ich sie wichtig finde, dann kann ich dem begegnen und kann sagen, jetzt nimm's mal nicht so schlimm. Ist ja auch nur ein Tier oder wird schon werden und bügelt sozusagen die Trauer des anderen weg. Und das ist zwischenmenschlich, glaube ich, mit eines der schlimmsten Dinge, die wir tun können.
Ja, da ist Kommen wir vielleicht später noch drauf, wie wir reagieren können, wenn wir selber in so einem Trauer drin sind, in so einer Traurigkeit und so jemand kommt und sagt uns so einen Spruch. Im Vorfeld habe ich mich so ein wenig beschäftigt mit Trauer und habe festgestellt, boah, das ist ein größeres Thema, als ich vorher gedacht habe, umfangreicher auch. Und wenn ich bei mir so selber so reinspüre, dann gab es schon immer wieder Momente, wo etwas war, wo ein Verlust da war. Ich habe das allerdings nicht als Trauerprozess erlebt oder definiert, sondern ja, ich war frustriert oder habe mich einsam gefühlt. Jemand hat eine Zeit gehabt. Etwas ist nicht so gelungen. Aber ich habe das nicht so als Trauerprozess erlebt. Und jetzt sehe ich das ein wenig anders, auch wenn ich dich so reden höre. Denk mal, oh, da ist ja viel mehr, steckt ja viel mehr drin noch. Du hast schon ein paar Sachen genannt. Katze, Menschverlust. Was gibt es noch für Arten von Verlusten im Alltag, wo du sagst, naja, da wäre es sinnvoll. Also
Ja,
was?
das kann losgehen von oder weitergehen, sage ich jetzt mal, Arbeitsplatz, Jobverlust oder eine Kündigung von der Wohnung oder ein Crash mit dem Auto, Auto weg. Also Beziehung geht zu Ende, wie auch immer, tot oder lebendig, ja. Und das sind alles Momente der Trauer. Ich nenne das jetzt mal der großen Trauer. Ja, weil ich schätze ja schon die kleinen Momente als betrauernswert. Ja, so, das ist so der Aspekt. Verlust. Zu, ja, ich habe kein Synonym. Ich kann nur betrauern sagen. Das heißt, Zeit schwermütig oder wie auch immer, das sich zeigt. Kannst nicht schlafen, bist unruhig. Oft geht ein Schock einher, so eine Erfahrung, die ich auch selber mache oder beobachte. Ja.
Und also Trauer als Gefühl, so wie ich dir am Anfang zugehört habe, dachte mir, okay, da gibt es ja ganz viele andere Gefühle, wo dann vielleicht die Trauer als Überschrift drüber steht.
Ja.
Wenn ich enttäuscht bin, wenn ich was verloren habe, wenn ich Gelegenheit verpasst habe.
Hilflos, orientierungslos, das sind alles so Aspekte, die ratlos auch, die da oder schwermütig, die alles da noch mal reinpassen.
Und auch wenn ich das so höre und dann wir uns mit der Trauer beschäftigen, mit diesem Gefühl, also ich weiß von mir, ich habe oft genug da nicht hingeschaut, sondern bin drüber hinweggegangen. Dann gibt es Situationen, wo ich ganz bewusst hingehe, meistens dann, wenn es ein wenig stärker ausschlägt, die Gefühle. Und das hat dann auch was, also ich suhle mich nicht drin, es ist auch schmerzhaft. Und dann ist es aber auch irgendwie was, so ein süßer Schmerz dabei.
Ja.
Und wie ist es, kannst du da noch was dazu sagen? Wie ist dein Erlebnis dabei?
Also das mit dem süßen Schmerz, das ist schön, dass du das sagst. Das ist ein Zeichen dafür, dass es mit der Trauer nicht zu Ende ist. Also unser Leben, unsere Lebensspur hört nicht auf. Selbst wenn wir dann wirklich so einen großen Schreck kriegen, oh, jetzt kriege ich nie mehr eine Frau oder ja, meine Mutter ist gestorben, nie mehr macht mein Leben jetzt Sinn oder mich glücklich, was auch immer da kommt. Und da ist immer die Süße dabei. Und Ich habe den Eindruck, das hat der liebe Gott eingepflanzt, um aufzuzeigen, dass es weitergibt, dass es einen Boden gibt, auf dem wir landen können. Und ich habe mich viel beschäftigt mit der Gefühlswelt, sage ich jetzt mal. Und da habe ich mein eigenes Experiment gemacht und schaue sehr gerne Fußball. Und bei einer Weltmeisterschaft, wo für mich neutrale Teams waren, ja, also Nigeria gegen Island oder irgendwie sowas, habe ich bewusst das Spiel angeschaut und immer mich parteilich gemacht. Also ich habe gesagt, so jetzt bin ich Island-Fan und habe mich da voll reingesteigert, Island-Fan zu sein und habe halt dann das Spiel erlebt, wie es war und wir haben eine auf die Mütze gekriegt. Und dann habe ich die Seiten gewechselt und habe gesagt, jetzt bin ich Nigeria-Fan. Also im selben Spiel. Und dann war ich auf der Gewinnerseite, auf der steigeren Seite. Und das habe ich beobachtet und habe eine so interessante Feststellung gemacht, nämlich, dass die Wirkung von Trauer und Freude dasselbe ist. Also das ist wirklich, also von der Wirkung, für das ist, was mit mir macht. Die Schwingung oder der Ausschlag mag erstmal sich unterschiedlich anfühlen. Das eine zieht runter und das andere zieht hoch, aber es ist trotzdem gleich. Und das war für mich ein sehr, sehr beeindruckendes Erlebnis.
Wenn du sagst, es ist gleich, ist es dann eher so, dass du lebendig bist, du dich lebendig fühlst,
Ja.
und zwar in unterschiedlichen Richtungen, aber lebendig, dass das
Ja.
das Haupt.
Ja. So kann man es gut beschreiben. Und da kommt das Süße ins Spiel. Dass dieses Trauer nicht der, also wenn es keine, jetzt hätte ich beinahe pathologische Trauer gesagt. Ja, aber wenn es ein ganz normal gelebter Zustand ist, der wirklich ein fertig machen kann, sage ich jetzt mal. Trotzdem bist du in der Lebendigkeit. Erst wenn du in die Depression umsteigst und eine stärkere Depression, dann kommst du aus der Lebendigkeit raus. Und das hast du bei Freude und Glück auch.
Und ist es, also ich habe schon den Eindruck, zumindest auch wenn ich mich betrachte oder so meine Umgebung, Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass es denen leicht fällt, Freude zu leben, Glücksgefühle zu haben. Und wenn dann Trauer da ist, Trauermomente da ist, die dann allerdings nicht groß artig beachten, schnell darüber hinweggehen, weil es sich unangenehm anfühlt. Also, dass wir die Trauer oftmals oder Verluste einfach oftmals schwer damit umgehen können, ernst zu nehmen, das
Ja,
Ganze.
ja, ja, ja.
Ist
Also
es.
das ist, wir bewerten das oft. Wenn Trauer kommt, dann bewerten wir das als was nicht sein soll. Also es gehört mit zu meinem Seminarleben, den Umgang mit Schmerz zu handeln. Und da ist ein Teil davon, dass wir lernen zu akzeptieren, dass Schmerz ein Bestandteil unseres Lebens ist. Und das wollen wir nicht. Wir wollen immer gut drauf sein, Fun haben und jetzt sei kein Partykiller und so weiter. Und das ist was uns wirklich vom Leben abschneidet. Und meine Prämisse ist, wenn es mir mal wirklich nicht gut geht, weil ich wirklich einfach eine unangenehme Lebenssituation habe, dann sage ich immer, ich lasse es mir gut schlecht gehen. Und das ist für mich die aktive Trauer, wirklich einfach das Anerkennen, dass es da gerade schwierig ist.
Tauchen zwei Fragen auf. Das eine ist, wie kann die gewaltfreie Kommunikation da unterstützend sein? Und die andere ist, was ich auch mitbekommen habe, so jetzt auch in der Vorbereitung, dass Trauer keinen Zeitrahmen hat. Also es gibt eine Trauer von einer halben Minute, irgendwas, Stunde, Tage, Wochen, es kann aber auch Monate oder Jahre dauern. Da gibt es kein Schema, nicht?
Ja.
Weil ich habe das auch lange nicht verstanden. Ich habe eine Freundin, die betrauert den Verlust von Partnerschaft, Beziehung und hängt einfach immer noch nach und hört dem, ja, ist da noch viel voll drin. Und ich war dann schon meine Bewertung auch, dachte mir, ja, wie lange kann man denn noch? Und es wäre dann sinnvoller, den Fokus zu verändern und so weiter, also da ein bisschen rauszukommen nach einem Jahr. Aber da gibt es keinen zeitlichen Rahmen, wann das beendet ist, das
Also
Trauern.
das ist, Entschuldigung,
Ja, ich war schon fertig, ja.
das hat interessanterweise auch dieser Frank Ossaceski bestätigt. Er sagt, man kann niemanden vorschreiben oder sagen, wie und wie lange er zu trauern hat. Ja, aber die Gefahr da drin steht, könnte drin stehen, dass man in einer gewissen Form stecken bleibt. Und das zu, auf der einen Seite steht es uns nicht zu, auch das wieder zu beurteilen und zu bewerten. Und gleichzeitig kann es aber gerade im Coaching ein Job sein, da jemand so ein bisschen rauszulocken. Ich sage jetzt was Gefährliches. Der Zusammenhang zwischen Schmerz und dem, was wir oft Ego nennen, ist sehr eng. Ja. Und den Schmerz würde ich jetzt mal als, der ist gegeben. Da gibt es zwar auch noch Unterscheidungen, aber der ist ge also gegeben im Sinne von, der kommt aus dem Leben. Und es kann aber sein, dass ich den verlängere. Und dann kann das ein Ego-Trip werden. Natürlich gilt es, das nicht zu bewerten. Und gleichzeitig, wenn ich eingeladen bin im Coaching, dann kann ich darauf deuten. Ja. Aber wir brauchen auf alle Fälle ein mitfühlendes Verständnis und eine Klarheit, um das aufzuzeigen. Ja, was kann die GfK beitragen? Für mich ist die GfK auch ein Mittel für Achtsamkeit. Also wenn ich GfK wirklich anwenden will, dann bin ich sozusagen in der Achtsamkeit. Und Achtsamkeit heißt für mich wahrnehmen, was ist. Achtsamkeit wird ja oft so ein bisschen, Anführungsstrichen, missbraucht oder gequält, indem man das moralisch sieht. Jetzt sei mal achtsam. Und das ist nicht Achtsamkeit. Ja? Achtsamkeit ist eine bewusste Wahrnehmung, was ist, und das nicht zu bewerten. Und dann bist du mitten in der GfK. Ja, dann bist du mittendrin in der GfK, indem du deine Trauer spürst. Das ist sozusagen eine Überschrift. Und wenn du das anerkennst, dann kannst du eine Schicht tiefer gehen und sagen, und was fühle ich jetzt noch konkret? Und was brauche ich jetzt? Ja, das kann ja sein, dass ich jetzt Ruhe brauche, wirklich was Zurückgezogenheit brauche. Es kann auch sein, dass ich jemanden brauche, mit dem ich jetzt reden will, weil ich mich austauschen will, weil ich mich über das Gespräch versorgen will. Das kann sein, dass ich irgendeine Art von Kontakt aufnehmen will mit der, sagen wir mal, Situation, mit der Person, die gestorben ist oder wie auch immer, oder den Arbeitsplatz, den ich verloren habe, dass ich vielleicht mit einem Kollegen rede. Und das ist das, was ich ja dann über die GfK, über die Zuwendung mit mir von der GfK beantwortet bekomme. Oder, also das ist jetzt die Situation, wo ich selber im Trauerprozess bin. Und es kann natürlich auch sein, also das kann man alles spiegelverkehrt verwenden, dass ich mit jemandem in Kontakt bin, der gerade eine Trauer erlebt, und dass ich dann mit meiner ganzen Empathie, empathischem Zuhören dabei bin. Und der Schlüssel des empathischen Zuhörens ist ja die Präsenz. Ja, dass ich präsent bin und dass die Person, die jetzt ihren Schmerz der Trauer mitteilt, Raum bekommt. Und alleine, das ist eine Erfahrung, die ich total oft mache, dass ich nur da bin und zuhöre und nichts mache, also nichts sage, sondern einfach nur zuhöre, hat eine große heilsame Wirkung für den Menschen in der Trauer.
Wenn Menschen in der Trauer drin sind gerade, also Trauer als Gefühl, und gibt ja die Schlüsselunterscheidung Trauer als Gefühl, Trauer als Bedürfnis. Also Trauer weist ja nur hin, dass gerade Bedürfnisse in unserem Leben zu kurz gekommen sind oder zu kurz kommen, und wir können schauen, was geht's denn, was bräuchten wir denn, was wird uns denn gut tun. Aber der Hauptpunkt ist, soweit ich dich jetzt verstehe, ist, wenn so ein Trauergefühl auftaucht, auch vermischt mit anderen Gefühlen, wahrnehmen und sein lassen, also fühlen, die Trauer fühlen. Und dann zu schauen, okay, was bräuchte ich jetzt? Also das eine ist das auf der Strategieebene, das andere ist auf der Bedürfnisebene. Um welche Bedürfnisse geht es mir da? Was kommt da zu kurz? Und was könnte ich tun auf der Strategieebene? Und ich glaube, der große Unterschied ist dann zu in der Trauer suhlen, ist, wenn die Trauer, diese Gefühle vermischt sind mit Gedanken, Bewertungen, dass ja jetzt alles schlecht ist und das bla bla bla.
Ja, also das schlimmste Wort, das im Zusammenhang mit einer Trauerarbeit auftaucht, ist das Wort warum. Ja? Warum ich? Und damit mache ich meine Trauer wirklich zu einer Tragödie. Und gleichzeitig ist es halt so, also das geht jetzt nicht, dass ich da den Besserwisser spiele, sondern das ist der, ist einfach die Erfahrung, die ich kenne. Und wenn ich mit jemandem in Kontakt komme und der kommt dann immer mit warum, 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 da ist es hilfreich, den rauszuziehen. Und das fand ich spannend, weil da habe ich auch, also Frank Ostrzeszek und Marshall sind für mich da so gleichrangig. Die kannten sich auch, habe ich eruiert. Und ich habe Frank erlebt in einem Seminar, da ging es um Sterbebegleitung. Und da war eine Frau zugegen, die ihr Mann gerade vor 3 Tagen gestorben war. Also die war so frisch verwitwet. Und die hat während des Seminars auf einmal den Frank angebrüllt. Ah, warum mein Mann und warum gerade mir und warum er und dann hat er zurückgebrüllt. Das hat mich sehr beeindruckt. Und sagt, warum nicht? Ja, warum nimmst du dem Mann die Entwicklung des Lebendigen weg? Der Tod gehört zum Leben dazu. Und warum glaubst du, dass du die Einzige bist, die so einen Schmerz erfährt? Und das kann man wirklich nur sagen, so angehen, wenn man die innere Größe des Mitgefühls hat. Ja, es ging nicht darum, dass er die abkanzeln wollte, sondern es ging damit, dass er die rausholen wollte aus dem Strudel des Warums hinein in die echte Trauer.
Ist es dieses, was die Frau da erlebt, dieses Warum, ist es diese erste Reaktion, etwas nicht wahrhaben zu wollen, was passiert ist, einen Verlust nicht wahrhaben zu wollen?
Ich glaube, das ist mehr, aber das ist sicherlich einer der großen Bausteine da drin, dass wir das Leben nicht in seiner Natürlichkeit verstehen. Und Leben in seiner Natürlichkeit impliziert immer den Begriff der Vergänglichkeit. Ja? Und wir weigern uns oft, diese Vergänglichkeit zu integrieren und anzunehmen. Und oft, wenn wir uns mit Vergänglichkeit beschäftigen, dann haben wir auch immer die großen Dramen. Boah, ich will aber nicht, dass ich jetzt sterben muss. Ich will nicht meinen Partner verlieren. Ich will, ich will, ich will nicht. Und verstehen gar nicht, dass Vergänglichkeit permanent in unserem Leben drinnen ist. Wenn ich mir einen heißen Kaffee einschenke, dann ist der nach 10 Minuten kalt. Ja, das ist Vergänglichkeit. Und das zu verstehen, das ist wirklich gar nicht so leicht. Und diese großen Warum-Schreier, die haben große Schwierigkeiten, diese Vergänglichkeit zu verstehen und zu akzeptieren.
Und dann rauszukommen und damit
Ja.
gesund umzugehen. Bei dir, wenn ich, also ich habe ja auch auf deiner Webseite gelesen, dass du Willi Gisäger, also das ist Würzburg oben,
Ja.
Zen-Meditation, dass du da einiges an Erfahrung hast. Und so wie ich das verstehe, meine Erfahrung, gehört da einfach der Tod dazu und das Sterben. Und gleichzeitig ja, im Alltag, vor allem wenn Menschen sich nicht damit beschäftigt haben, mit dem Sterben und Tod, dann ist es halt etwas, was man einfach erstmal wegdrücken möchte. Das ist einfach unangenehm. Und ja, ich glaube, da ist der erste Versuch, diese Gefühle nicht wahrhaben zu wollen, wahrnehmen zu wollen, weil es so unangenehm ist und weil es auch keine Kultur des Wahrnehmens gibt. Und ja, es gibt ja auch keine Trauerprozesse mehr. Dieses Schwarzkleiden, wie es früher gab, gut, Beerdigungen. Ich war vor kurzem bei einer. Ich habe das als sehr erleichternd empfunden, dieses Abschiednehmen bei der Beerdigung. Aber es wird ja auch immer weniger, dass Menschen
Ja.
sowas miterleben. Wie, ja, was ist meine Frage da? Was kann die gewaltfreie Kommunikation da beitragen? Das, was ich schon rausgehört habe, ist eine Einladung, die Gefühle zu leben, die unangenehmen Gefühle, die Momente wahrzunehmen, wo sowas ist wie Trauer, Verlust.
Ich werde gleich noch eine Brücke schlagen, wo ich von Marshall Rosenberg einen ganz neuen und hochinteressanten Zugang zu dem Begriff Trauer bekommen habe. Aber zuvor möchte ich noch mal ein Beispiel bringen, um das wirklich aufzuzeigen, was ich meine. Ich war mal, weil du gerade die Meditation angesprochen hast, ich war auf einem Retreat, weiß ich nicht, wann das war, zu irgendeiner Europameisterschaft. Und da gab es das Endspiel Deutschland gegen Spanien. Und es war offiziell nicht unbedingt gewünscht, dass man sich das Spiel anschaut, weil man ja im Retreat ist. Aber es gab einen Kanal, wo man hat schauen können. Und ich hatte den Kanal für mich auch aufgetan und habe mich tierisch darauf gefreut, dass ich jetzt am Abend mir das Fußballspiel anschaue. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich in den Raum nicht reinkomme, weil ich bin Rollstuhlfahrer und dieser Raum war auf ein Stück Gelände, wo für mich nicht zugänglich war mit dem Rollstuhl. Das habe ich erst gecheckt, als es soweit war. Okay, dann musste ich das Projekt abbrechen, kein Fußball gucken. Und da war ein Freund dabei und hat gesagt, naja, dann gehen wir jetzt mal zurück und machen halt trinken Tee zusammen oder so weiter. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, ich muss jetzt kurz trauern. Das meine ich, ja. Ich muss jetzt die Tatsache, dass ich mich darauf gefreut habe, dass es jetzt nicht möglich ist, ist ein Aspekt des Betrauerns. Und da habe ich mich dann 5 Minuten hingesetzt und das einfach zugelassen. Geht jetzt nicht, ist nicht. Und danach, nachdem sich das gesetzt hat, konnte ich erst wieder in die andere Lebensaktivität gehen. Und das war für mich so heilsam und wichtig, weil ich nicht sofort es wegdrücken wollte. Und ja, oh ja, okay, ist ja wurscht, Anhaftung ist eh blöd. Also, ja, lauter so ein spiritueller Scheiß. Nein, Trauer steht jetzt an. Und dann geht's weiter.
Was ist für dich der Unterschied, also in deinem Erleben auch? Du hast getrauert, du hast dir die Zeit genommen,
Ja.
dann bist du wieder mit deinem Freund zusammengegangen. Was wäre gewesen, wenn du es nicht gemacht hättest? Also ich
Ja.
frage einfach nur, falls du es nachvollziehen kannst, was da für dich der Unterschied ist. Einmal aus kurzfristiger Sicht, in dem Moment, wenn du dich da hineinversetzen kannst. Und dann auch, was macht das langfristig mit dir, wenn du das magst oder nicht magst?
Also ich glaube, wenn ich mir diese Zeit nicht genommen hätte, dann hätte ich mir den Abend versaut. Ja? Und dann hätte ich immer wieder drüber gesprochen, beim Tee trinken, wie blöd es doch ist und meinetwegen auch scheiß Behinderung oder was da alles kommen kann. Und hätte mir wirklich den Abend versaut. Und ich wusste von einer Freundin an dem Abend, dass die zu einem anderen Platz gegangen ist, um das Fußballspiel zu schauen. Die ist richtig vom Gelände weggegangen. Und als sie zurückkam und mir mitgeteilt hat, dass die Deutschen verloren haben, dann habe ich das zur Kenntnis genommen und war auch traurig. Aber ich war nicht angefixt. Das ist so, ja, du hast ja Glück gehabt, du konntest es anschauen, ich nicht. Das war alles nicht da.
Also so eine Ruhe in dir, du hast damit abgeschlossen, du hast den
Genau.
Frieden damit gemacht, indem du getrauert hast.
Und langfristig ist es so, ich sehe so ein bisschen eine Aufgabe in mir, meine Mitmenschen im Leben zu begleiten. Und ich habe einfach aufgrund meiner Lebenssituation oder auch aufgrund der Arbeit mit der GfK und so weiter, kann ich wirklich Menschen begleiten. Und in der Begleitung ist es mir wichtig, Menschen mit ihrem Schmerz so zu nehmen, wie sie sind. Und da ist es ein Training für mich. Dieses Fußballspiel ist mein Training zu erleben, wie schnell ein Schmerz kommen kann und wie banal, in Anführungsstrichen, der kommen kann. Und das macht mich weiter und offener für die Schmerzqualität meines Gegenübers, weil da kommen ja die heißesten Geschichten. Und das will ich urteilsfrei annehmen können. Also lerne ich an mir, mich urteilsfrei anzunehmen. Und das hat wirklich langfristig seinen Erfolg, seinen Nutzen.
Das heißt, du wirst einerseits sensibler für dich selber, diese Momente zu erkennen und zu fühlen und gleichzeitig auch sensibler für andere.
Sensibler für andere, wenn sie mich brauchen.
Ja, und es klingt auch so, als wenn das einfach eine Form der Selbstfürsorge ist, ja.
Ja.
Dieses Trauern, in die Trauer
Aber
reinzugehen.
ist Selbstversorgung.
Wie genau, also angenommen, Menschen hören uns jetzt zu und sagen, ja, ich bin da manchmal traurig oder ich bin gerade in einem Trauerprozess, welcher Form auch immer. Wie magst du das ganz konkret?
Also es war jetzt schon eine Art Demonstration, ja, und wenn ich es in Worten ausdrücken will, ist wirklich sich dieses aua, 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 aua zuzugestehen, ja, dieses dem Raum geben, aber ohne es aufzublähen, ja,
Also ohne mit Bewertungen zu
genau,
befrachten
ja.
oder
Meine Erfahrung
herabzusetzen.
ist ja auch die, wenn ich Trauerprozesse erlebt habe, zum Beispiel Beziehungen gehen zu Ende, da ist nicht nur die Süße da, von der du gesprochen hast, sondern da ist auch eine gewisse Leere da. Und diese Leere ist eigentlich extrem kostbar. Das ist eigentlich ein Leere ist eigentlich kein Vakuum, sondern spirituelle und lebendige Fülle. Das ist eigentlich das, um was es geht. Ja, du hast auf einmal nichts mehr, an dem du dich festhältst, oder dein großer Anker, wo du dachtest, das ist es, und das fällt auf einmal weg. Es ist wie auch so ein Traum, der platzt. Auf einmal Peng ist das Leben da, so wie es eigentlich ist, leer. Und das ist eine hohe Qualität. Und die zuzulassen und nicht wieder in die Ablenkung zu gehen. Das machen wir ja oft. Ja, jetzt noch eine Flasche Bier mehr oder noch eine, ja, alles gut, wenn es gebraucht wird. Aber da ist auch viel Ablenkung von der Leere da. Und es gibt, der nächste Ansatz ist der irgendwann, dass man entweder in die Depression geht oder in dem, boah, 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 was muss ich jetzt tun? Wo kriege ich eine neue Frau her oder wie kriege ich Gesellschaft her? Also ich steige schon wieder in Aktivismus rein. Und das verwechseln wir oft mit dem Leben. Das Lebendige ist die Leere. Ich habe mal, wenn ich habe mal ein Seminar gehalten, mit Seelsorgern. Und das war zwar eine andere Aufgabenstellung, aber da wollte ich diese Leere kreieren. Ja? Und dann habe ich folgendes Beispiel gewählt. Ich habe gesagt, stellt euch vor, ihr seid in Urlaub, habt jetzt 3 Wochen Urlaub, hinter euch, schön war's, aber es ist auch gut, wieder nach Hause zu kommen. Ja? Und jetzt fahrt ihr nach Hause. Und habt noch eine Abbiegung, bevor ihr dann in der Straße seid, wo euer Haus steht oder Wohnung ist. Und da fahrt ihr rein und biegt ab und dann seht ihr, das Haus ist weg. Dieser Moment ist Leere. Ja? Fährst du die Ecke, freust dich auf die Badezimmer oder was auch immer und es ist nicht mehr da. Dieser Zustand ist Leere.
Das versuche ich gerade, also ich kenne, ich glaube, den einzigen Zustand von Leere ist so beim Meditieren auch,
Ja.
wenn ich in einem Retreat bin und dann merke, okay, jetzt waren Momente, da habe ich jetzt gerade nichts mehr, da habe ich nur noch beobachtet, aber nichts mehr, irgendwie sonst nichts mehr abgelaufen.
Ja.
Und wie ist der Zusammenhang zur Trauer mit dieser Leere?
Der Zusammenhang zur Trauer ist der, dass diese Leere meistens und oft in dem Zusammenhang entsteht mit dem eigentlichen Verlust. Ja, Partner weg, Beziehung kaputt, Arbeitsplatz weg, auf einmal
Ja,
hast du, ja?
so wie die Luft ist raus, ist praktisch alles. Ja.
Ich
Was natürlich für viele Menschen beängstigend ist, wenn
eben.
du einen.
Genau. Das ist der Punkt. Dann können Sie die Trauer nicht zulassen. Und das ist der Knackpunkt.
Ja. Und wenn ich mich erinnere an Situationen, wo ich Verlust erlebt habe, also Trennung und so weiter, dann ist es halt, wenn ich in dem Moment drin bin, in dem System und in den Gefühlen, dann ist da diese Leere und es ist diese Angst und dieser Schock und gleichzeitig auch nicht, okay, und jetzt, also das ist in dem Moment nicht mehr zu wissen, wo geht's lang, was jetzt, wo halte ich mich jetzt fest, wo Und deine Herangehensweise wäre dann, ins Fühlen zu gehen,
Es
um
zuzulassen.
sich festzuhalten, indem er fühlt und das zuzulassen, zu akzeptieren.
Ich
Und
würde
damit.
nicht sagen, sich festhalten, sondern sich nicht festhalten, sondern in den Zustand zu sein.
Mal mit festhalten, dass es mir wieder eine Festigkeit gibt, wenn ich den Trauerzustand durchlaufe, dass ich dann vielleicht wieder einen festen
Genau.
Boden unter mir fühlen kann und jetzt ist vorher
Was
ist alles.
passiert dann? Das ist der nächste Schritt.
Ja. Das heißt, es bei dir ist es, also zusammenfassen könnt, wenn ich dir jetzt so zuhöre und mir geht es in der Resonanz, dann ist deine Empfehlung, die Trauermomente aufzuspüren und zu fühlen, um sensibler zu werden für sich selber, um im Frieden zu kommen damit, um auch, also Selbstfürsorge, um dann auch wieder irgendwie nach vorne, nach draußen zu gehen und auch um sensibler zu werden für andere Menschen.
Ist ein Nebeneffekt. Dieses Um zu werden, würde ich nicht als Motivation nehmen.
Was würdest du als Motivation nehmen?
Zu sein.
Zu sein, also
Das andere ist ein Nebeneffekt.
Ja.
Ja?
Also lebendig zu sein.
Ja.
Kann ich gut was anfangen. Und merke schon auch wo ich mich vorbereitet habe, dachte mir auch, das ist ein Aspekt von meinem Leben. Da habe ich Lust, noch mehr hinzuschauen, mehr hinzufühlen, das mehr einzuladen noch. Und welche Bedürfnisse versuche ich mir damit zu erfüllen? Das ist schon auch diese Lebendigkeit.
Ich würde gerne noch einen Haken schlagen. Ich habe wirklich jetzt ganz konkret mit der GfK, mit Marshall Rosenberg, einen Prozess kennengelernt. Und unter diesem Prozess hat er unter dem Begriff Trauerarbeit gestellt. Und es kommt jetzt aus einer komplett anderen Ecke und ist aber dafür deftig GfK. Und zwar gibt es in diesem Prozess zwei Varianten. Ich fange mal mit der leichteren der beiden Varianten an. Nämlich, die Überschrift lautet: Eine Wertschätzung, die ich schon immer mal sagen wollte, aber nicht getan habe. Und in diesem Prozess, der wird angeleitet, gehe ich die Stadien durch, dass ich mich an eine Situation erinnere, wo ich irgendeinen Nutzen erfahren habe. Und zwar das noch gar nicht wahrgenommen habe, dass ich mich nie bedankt habe dafür. Ja? Und auf einmal wird mir das bewusst und ich schleppe das schon seit langem mit mir rum. Ja, so im Hinterkopf. Boah, da hat er und boah, boah. Und jetzt bringe ich den ins Bewusstsein. Und ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, fiktiv. Mir wird in dem Seminar bewusst, dass vor 15 Jahren mir ein Freund geholfen hat beim Umzug. Und ich habe mich nie bei dem bedankt. Ja, und dann fange ich an, mit den 4 Schritten der Wertschätzung den Prozess zu durchlaufen. Indem ich sage, was hat mein Gegenüber getan? Der hat mir beim Umzug geholfen, hat mir sein Auto zur Verfügung gestellt und hat mit rumgeräumt. Welches Bedürfnis hat sich erfüllt? Unterstützung und wirklich eine Erleichterung zu wissen, das klappt mit dem Umzug. Und welches Gefühl ist da lebendig? Freude und Dankbarkeit. Und jetzt kommt die große Frage, hast du das denn schon gesagt, dem Freund? Und also in dem Fall, nee, habe ich noch nicht. Und das wird dann im Rollenspiel gemacht. Dann übernimmt jemand die Rolle des Freundes und ich spreche meine Wertschätzung aus und bedanke mich. Und das ist sehr bewegend, weil mein Gegenüber berührt ist. Der bekommt die Dimension mit, dass das 15 Jahre lang nicht ausgesprochen wurde. Und irgendwann kommt der Moment, wo er vielleicht fragt, also erstmal, wie geht's dir, wenn du das hörst? Ja, ich freue mich. Ich habe gedacht, das habe ich auch oft geärgert, dass es nicht angekommen ist bei dir, dass du nie was gesagt hast. Und jetzt merke ich, wie gut es mir tut, dass du das sagst. Und da entsteht in uns beiden eine Trauer, das nicht schon vorher gesagt zu haben. Eine Trauer über diese verlorene Zeitqualität, weil das nicht ausgesprochen wurde. Und das war für mich ein Knaller, als ich das von Marshall erlebt habe. Dieser Prozess in die Trauerarbeit. Und dann gibt es noch eine Steigerung, die möchte ich gerne einfach hinten anfügen. Die Steigerung ist die, da heißt die Überschrift, eine Wertschätzung, auf die ich gewartet habe und nie bekommen habe. Und das ist ein Prozess, den du auch machen kannst, zum Beispiel mit Verstorbenen. Ja, da merkst du, ist zum Beispiel, wenn jemand stirbt oder wenn einer vor allem bei Selbstmord oder so, da kommt dann irgendwann die Wut dem Gegenüber auf. Du Arschloch, jetzt haust du einfach ab. Ja, so in diese Variante. Und wenn man diesen Schmerz genauer anschaut, dann kann man feststellen, dass da noch Wunden sind. Ja, und eine Wunde ist die, ich habe mir den Arsch aufgerissen. Ja, ich habe wirklich mich ganz schön aus dem Fenster gelehnt, um unsere Beziehung oder was auch immer zu halten. Oder ich habe ein Beispiel, das ich immer erlebt habe, war, wo ein älterer Herr gesagt hat, ich habe meinen Kindern das Haus schon überschrieben und da kam nie ein Dankeschön. Ja, die haben es einfach genommen und keiner hat was gesagt. Und das kann man in einem Prozess auch aufarbeiten. Und da geschieht auch immense Heilung. Wirklich die Erfahrung, die ich mache, ist Heilung. Und gleichzeitig ist das diese Trauer. Ja, also um das Beispiel von dem Herrn zu nehmen, er hat es jetzt 3 Jahre schon seinen Kindern überschrieben und kein bisschen was an Dankbarkeit und es tut weh. Und das ist ein Schmerz und der will betrauert werden. Der will aber auch zum Abschluss kommen und da hilft diese Übung. Und das ist beide Übungen haben eine Qualität von Trauer, wo man erst gar nicht mit rechnet. Ja. Und ich finde es sehr edel. Also ich habe da wirklich einen großen Sympathie dafür.
Ja, ich kenne beide Prozesse und ich habe es auch bis jetzt nicht so in Bezug gesetzt zur Trauer und kann allerdings bei beiden die Trauer erkennen. Und mir war es vorher nicht bewusst, dass das
Ja.
da, vor allem bei dem ersten, wenn ich meine Wertschätzung ausdrücke. Spannend. Bei dem zweiten, da kann ich es natürlich nachvollziehen, wenn ich mir was wünsche, also im Mangel bin,
Ja.
über einen längeren Zeitraum vielleicht. Und dann ist es ja etwas, was bedauernswert ist, wo ich trauere, wo ich hader.
Ja, Mangel ist vielleicht eine Beschreibung, aber es gibt noch eine andere, die ich immer sehr wichtig finde zu betonen. Es gibt eigentlich eine Maxime, die heißt, tue nichts für andere. Ja? Wir haben das aber im Leben so oft, ich habe das ja jetzt für dich gemacht. Ja? Und das ist Gift. Und immer wenn wir was für andere tun, stellen wir uns über die Person oder kreieren wir etwas, das wir Tretmine nennen können. Warum ich das sage, ist, weil wir warten immer auf eine gewisse Anerkennung. Wenn wir etwas für andere tun, dann erwarten wir eine Anerkennung. Und wenn die nicht kommt, dann verbittern wir langsam. Und denken schlecht über den anderen. Und mit dieser Übung kannst du das auflösen. Also da löst du, ich sage jetzt mal, giraffentechnisch ist es kein gutes Ding, was für andere tun, aber jetzt haben wir es halt gemacht. Ja, und wie kann ich den damit einhergehen, den Schmerz auflösen, indem ich zum Beispiel diese Übung mache?
Und für Menschen, die jetzt da nicht so mit der GfK drin sind, tu nichts für andere bedeutet einfach nur, mach dir bewusst, welches Bedürfnis du dir selber erfüllst, indem du etwas für jemanden tust, magst.
Vermeintlich, wie jemanden tust, ja.
Ja. Und wenn, so wie
Du
ich,
sei dir dessen bewusst.
ja. Und soweit ich dich verstehe, meinst du dann damit, wenn ich denke, da müsste jemand doch jetzt mir irgendeine Resonanz geben, dankbar sein, weil ich was getan habe. Dann nochmal hinzuschauen, okay, warum habe ich es denn gemacht? Also was ist denn der Ursprungs? Ich habe es ja für mich gemacht. Welches Bedürfnis habe ich mir erfüllt, indem ich da was getan habe?
Ja.
Und dann komme ich raus aus der Opferhaltung
Ja.
und bin wieder so ein wenig klar, okay, ich habe es für mich getan.
Und ich habe trotzdem, also das sind immer so Messerschneiden, ne?
Ja.
Weil ich kann schon auch Lebenssituationen haben, wo ich, also ich kreiere das jetzt, ja, ich kreiere das. Ich könnte sagen, du, ich habe mir jetzt diese Stunde so ein bisschen aus den Rippen geschnitten für das Gespräch. Und das möchte ich auch, dass du das weißt. So. Und da geht es mir darum, dass der andere das weiß, dass da ein gewisser Aufwand dahinter steckt und eine Thematik. Und das ist aber was anderes, wenn ich sagen würde, das habe ich jetzt für dich gemacht. Ja, wegen dir bin ich jetzt eine Stunde da zu Hause geblieben. Das sind einfach ein Unterschied.
Ja, das eine ist, ich habe ein Bedürfnis, dass das ankommt, dass es
Ja.
gesehen wird, dass ich gesehen
Ja.
werde mit meinem Engagement, mit dem, was ich da tue. Und das andere ist, die Verantwortung abgeben für das, wie ich mich jetzt fühle.
Genau.
Ja. Was würdest du Menschen empfehlen, wenn die jetzt auf andere Menschen treffen, die jetzt gerade in der Trauer sind, in welcher Form auch immer. Du hast eins schon erwähnt, dieses Präsenz, Dasein, Zuhören, muss man gar nicht so viel machen. Und gibt es irgendwelche No-Gos?
Also das oberste No-Go ist, reparieren zu wollen. Ja, also den anderen irgendwie zu trösten oder mit guten Ratschlägen zu kommen oder irgendwie. Also das ist wirklich, das ist eine Katastrophe. Ja, richtet viel Schaden an und die Person, die in Trauer ist, kann sich dummerweise gar nicht erwehren. Also wenn dann jemand kommt und sagt, mein Gott, das ist ja so schlimm, dass deine Mutter gestorben ist. Boah, ich weiß das noch, wie das bei mir war. Das kannst du als Gegenüber gar nicht aushalten. Und dann gehst du in die Knie. Ja. Und da sein. Einfach da sein. Präsent sein. Und vielleicht ein Satz wie, ich krieg mit, das ist, glaube ich, gar nicht leicht. Oder grad schwer für dich. Irgendwie sowas. Ja. Was ich mache, ist, wenn ich zum Beispiel Kondolenzkarten schreibe, dass ich irgendwie mitkrieg, dass von meinem Bekanntenkreis jemand gestorben ist. Und ich schreibe in der Regel immer die Trauernden direkt an. Ja, also nicht irgendwie so ein allgemeines Gedöns, sondern ich schreibe die an, liebe so und so oder lieber so und so. Und dann schreibe ich eine positive Geschichte, die ich erlebt habe mit dem Verstorbenen. Und schreibe das dann auch so ein bisschen im GfK-Stil. Ja, mei, wenn ich dann an Michael denke und das war immer da 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 und da habe ich mich einfach gefreut, ihm zu begegnen, so ähnlich. Und nicht viel anderes außenrum. Und ich kriege immer wieder Rückmeldungen, wie sehr die Karte gut getan hat. Also das habe ich schon öfters erfahren, sogar meine, was weiß ich, aus dem Ort, wo ich herkomme, habe ich das öfters gemacht und meine Mutter wurde angesprochen. Also der Günther, der hat ja so eine Karte geschrieben, ich muss die immer wieder lesen. Ja. Nichts reparieren wollen.
Das klingt auch nach sehr viel Authentizität oder Echtsein
Ja.
und sich zeigen. Ja. Ja. Sind wir schon beim Ende? Jetzt überlege ich, ob es noch irgendeinen Abschluss gibt. Es noch irgendwas, was du sagen möchtest zum Abschluss? Vielleicht so als.
Ja, ich kann mich bedanken und bedanke mich gerne für die Möglichkeit. Das war ein Geschenk für mich, weil ich so direkt und umfänglich über Trauer, glaube ich, noch nicht gesprochen habe, wie jetzt hier so eine Stunde fokussiert auf die Trauer. Und ich habe gemerkt, dass ich in diesem Gespräch auch wirklich in diese Trauerprozesse wieder gekommen bin und das war einfach eine schöne Erfahrung jetzt wieder. Und dafür die Möglichkeit bekommen zu haben, das freut mich und schwingt jetzt noch ein bisschen nach. Danke.
Ja, danke auch dir, weil ich habe das gelesen, ich wollte mit dir was machen und da war ich noch komplett, also gewaltfreie Kommunikation und der Trauer begegnen, da war ich noch so komplett unbeschrieben, so, ja, mal schauen, neugierig, spannend, und jetzt hat es aber eine ganz andere Dichtigkeit oder einen ganz anderen Wert bekommen, die Beschäftigung mit diesem Thema. Und ja, also wie so ein Schatz, wo ich mir denke, oh ja, da habe ich Lust, mehr hinzuschauen. Das könnte noch befruchtend sein, das könnte noch spannend sein, das könnte noch. Das ist etwas, was ich noch nicht so auf dem Schirm hatte. Und auch nochmal dazu zu sagen, am Anfang hatte das auch noch eher so als Schwere, eher so abgespeichert, Trauer, gewaltfreie Kommunikation und Trauer, und merkt, dass das zwar oftmals verbunden ist mit unangenehmen Gefühlen, aber dass das halt einfach so was Wertvolles ist.
Ja.
Und dadurch nimmt es wenig diese Schwere bei mir. Ja, von daher auch vielen Dank.
Gerne. Schön.